Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Stefan Detjen und zu den Kulturfragen aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio ist Markus Meckel zu uns gekommen, Theologe, ehemaliger DDR-Bürgerrechtler, Parlamentarier und letzter DDR-Außenminister in der demokratisch gewählten Regierung von Lothar de Maizière. Herzlich willkommen, Herr Meckel.
Hallo, Herr Detjen.
Das Thema, über das wir in dieser Sendung sprechen wollen, Herr Meckel, reicht weiter zurück als die Zeit der Wiedervereinigung, die Sie mitgestaltet haben. Es reicht in die DDR der späten 70er und 80er Jahre zurück. Es geht um Vertragsarbeiter in der DDR und zwar ganz besonders um Vertragsarbeiter aus Mosambik. Und ihr Schicksal und ja, wie würden Sie es sagen, ein großes Unrecht, ein Skandal, ein staatliches Schurkenstück, dessen Opfer diese Vertragsarbeiter wurden.
Ja, es ist wirklich und macht die Schwierigkeit der Aufarbeitung deutlich, weil es einerseits wirklich DDR-Unrecht ist. Hier sind 17.000 Mosambikaner, die in der DDR waren, die gearbeitet haben. Manche vergleichen es mit Gastarbeitern, waren sie aber nicht, obwohl es solche Anteile auch gab. Sie sollten durchaus arbeiten und haben gearbeitet und wurden als Fachkräfte genutzt, wenn auch als Fachkräfte immer weniger, weil sie schlecht ausgebildet wurden, entgegen dem Versprechen. Zum Zweiten aber war es dann auch wirklich ein Problem der Vereinigung, weil deren Rechte, die vertraglich vereinbart waren, wurden vom Tisch gewischt. 1990, die DDR Regierung, die frei gewählte, hat versucht, da noch etwas zu retten, aber die Bundesregierung hatte kein Interesse daran. Und seitdem ist nicht viel passiert. Am Anfang gab es Geldzahlungen. Keiner weiß, wo sie hin sind, weil wiederum in Mosambik selbst es ja auch zum Umbruch kam. Die Frelimo-Regierung, die seit damals regiert, auch von Korruption stark geprägt ist. Das heißt, wir haben eine Mischung von Verantwortlichkeiten, unter dem diese Menschen bis heute schwer leiden. Und sie sind heute ja vom Durchschnitt her schon über dem Durchschnittsalter und deshalb drängt
Sie das. Sie haben das Thema jetzt damit schon grob umrissen, dass wir in dieser Sendung erzählen, über das wir sprechen wollen. Es geht um Vertragsarbeiter aus Mosambik, die in der DDR beschäftigt waren. Sie haben es gesagt, Markus Meckel, 17.000 Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter wurden zwischen 1979 und 1989 in der DDR beschäftigt. Und mit einem von ihnen, mit David Makou, haben wir in dieser Woche ein Gespräch in unserer Deutschlandfunkreihe Zeitzeugen im Gespräch geführt. Und der hat eine ganz eigene Perspektive darauf, sehr verständlich. Und auch er weist darauf hin, dass es da um ein großes Unrecht geht, das sich in dieser Geschichte verbirgt. Wir hören mal einen Ausschnitt aus diesem Gespräch mit David Makou.
Die haben uns als Sklaven behandelt. Die haben uns betrogen, die haben uns geschwindelt. Und was die uns versprochen haben, bis heute, die wollen uns nicht sagen, das war nicht richtig oder das hat nicht so richtig gelaufen oder was. Weil wir sind Menschen, wir sind schon erwachsen. Was wir wollen, ist, die zwei Seiten uns die Wahrheit sagen.
Ja, wir wollen die Wahrheit, sagt David Makou im Deutschlandfunk Zeitzeugengespräch, das man auch in unserer Audiothek und online noch nachhören kann. Und das müssen wir jetzt vielleicht aufklären, was da passiert ist und was ein Sonderfall in der Geschichte dieser Vertragsarbeiter aus Mosambik ist. Es war vielleicht auch das noch vorausgeschoben. Es gab ja Vertragsarbeiter in der DDR aus verschiedenen Ländern, viele aus Vietnam, von denen viele noch in Deutschland, im wiedervereinigten Deutschland leben, aus Angola und dann aus Mosambik, die in einer Hinsicht besonders behandelt wurden.
Ja, sie wurden besonders behandelt, weil man das auch erst später bekam, was das Besondere war. Denn die Verträge waren geheim, sie wurden angeworben, wie in anderen Ländern auch. Aber was nicht gesagt wurde, ist, dass ihre Arbeitskraft eben nicht normal bezahlt wird. Ihnen wurden Versprechungen gemacht für die Ausbildung. Aber die Bezahlung war von Anfang an so, dass ein Teil des Lohnes abgezogen wird und ihnen war versprochen worden, da gibt es dann einen Fonds, wenn sie nach Hause kommen, dann bekommen sie das Geld, faktisch. Aber war es so, dass dieser Anteil des Lohnes zum Schuldenabbau des Landes Mosambik gegenüber der DDR benutzt wurde.
Und da ging es um einen erheblichen Teil, nämlich bis zu 60% der Löhne, die einbehalten und nie ausbezahlt wurden.
So ist es, in der höchsten Zeit waren das 60%, und das ist ja erheblich. Der Unterschied zu den anderen Ländern ist, dass eben Mosambik, früher portugiesische Kolonie, 75 unabhängig wurde. Es hatte dann im Kalten Krieg, wenn man so will, die sozialistische Orientierung, das heißt die kommunistischen Länder nahmen sie unter die Fittiche, aber sie waren eingebettet ins Weltwirtschaftssystem. Das heißt, die Währung war auf dem Dollar gegründet, und anders eben als Kuba oder Vietnam, wo es dann so Verrechnungssachen gab wie im RGW in diesem kommunistischen Wirtschaftsstruktur. Aber Mosambik gehörte zur dollarbasierten Weltwirtschaft. Und das war die Chance der DDR, wie jedenfalls Scheik Gorodkowski von Koko es sah, weil die DDR immer mehr verschuldet war. Die DDR schickte Waren, es sollte Steinkohle kommen und andere Waren aus Mosambik. Und dann muss man wissen, gab es in diesen Jahren einen furchtbaren Bürgerkrieg. Die RENAMO, eine rechte Organisation, das heißt, führte in den 80er Jahren einen schweren Bürgerkrieg, der das Land schwer beutelte, sodass die Warenlieferungen nicht klappten. Und da hatten sie die Idee, wir holen Menschen. Einerseits brauchen wir Arbeitskräfte, zum anderen holen wir Menschen, die uns die Schulden mit abbezahlen und deren Lohn gewissermaßen zum Schuldenabbau benutzt wurde. Aber es war nicht transparent. Die Leute wussten nichts davon.
Das muss man nochmal sagen. Diese Vertragsarbeiter kamen aufgrund von Versprechungen, auch von individuellen Verträgen. Sie bekamen Löhne. Aber hinter den Kulissen haben diese beiden Staaten, die DDR und die Regierung von Mosambik, einen schmutzigen Deal gemacht. Es gibt ein Gutachten von der Soziologin Uta Rüchel, die das aufgearbeitet hat. Die sagt, die Beteiligten wussten das. Das ist eine bewusste Täuschung gewesen, dieser am Ende 17.000 Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter.
Das ist ganz eindeutig. Dies war eine bewusste Täuschung. Die betroffenen Personen wussten es nicht. Ihnen wurden Versprechungen gemacht, nicht nur in Bezug auf die Ausbildung, sondern eben auch, dass sie diese Anteile, die sie jetzt erstmal nicht bekamen, dass sie dann zu Hause finden würden. Aber das war dann nicht der Fall. Das war das Unrecht in der DDR. Dann aber kommt dazu die Situation in der Zeit des Umbruchs der demokratischen DDR und dann natürlich die schnelle Perspektive auf die deutsche Einheit.
Und da kommen ja auch Sie dann ins Spiel. Sie haben ja vorhin im Vorgespräch schon erzählt, dass Sie nicht erst 1990 von diesen Vertragsarbeitern erfahren haben oder persönliche Kontakte hatten, sondern dass Sie schon als Pastor in Mecklenburg Kontakt zu jedenfalls einem Vertragsarbeiter haben. Vielleicht können Sie das vielleicht auch mal erzählen.
Ich kann einfach wirklich von Paulino erzählen. Paulino ist ein junger Mann, der damals geworben wurde von der FDJ, von diesen Jugendorganisationen. Damals ein junger Mann, und man überredete ihn, in die DDR zu kommen. Er erzählte mir später, da er ein engagierter Christ war, dass er die FDJler gefragt hatte, ob es in der DDR eine Kirche gibt. Und die sagten, nee. Und hat er gesagt, dann packe ich meine Bibel ein und mein Gesangbuch, und dann muss ich das ändern. Das heißt, er kam in die DDR am Anfang nach Leipzig, wie alle, um die Sprache zu lernen. Und dort ging er in eine Kirche und traf Leute, traf lebendige Gemeinde. Und da er aber nun im Norden war, haben die ihn dann dort hier zu mir vermittelt. Und ich hatte ihn dann regelmäßig eingeladen. Er war in meiner Gemeinde. Es war wirklich eine wunderbare Erfahrung mit ihm. Er brachte auch noch andere Mosambikaner mit, sodass ich selber einen persönlichen Kontakt auch dazu hatte und auch erlebte. Und sie erzählten, wie sie durchaus mit rassistischen Einstellungen auch konfrontiert waren, schon in DDR-Zeiten.
Das ist eine Erfahrung, von der auch David Marco, dessen Stimme wir eben gehört haben, in unserem Deutschlandfunk-Zeitzeugengespräch sehr eindrücklich erzählt hat. Aber wenn wir nochmal auf Sie, Markus Meckel, zu sprechen kommen, 1990 sind Sie dann Außenminister der demokratisch legitimierten DDR-Regierung und sind dann da wieder mit dem Thema konfrontiert worden, denn dass da ein Problem liegt, das ist der DDR-Regierung durchaus jedenfalls in diesem Moment kurz vor der Wiedervereinigung bewusst gewesen.
Das war uns bewusst, und wir hatten das große Glück, dass wir eben mit Almut Berger, auch einer früheren Pastorin, die schon am runden Tisch in der Zeit, aber dann eben auch in dieser Regierung Ausländerbeauftragte war, die hatte schon vorher mit den Vertragsarbeitern gearbeitet. Das heißt, wir hatten innerhalb der Kirche dieses Problem erkannt und haben mit diesen Menschen gearbeitet. gearbeitet. Ich selber dann auch ab 88 in meiner Magdeburger Tätigkeit in so einem ökumenischen Zentrum. Und Almuth und ich, wir kannten dieses Thema. Und Almuth hat das unmittelbar aufgegriffen, weil man sofort die Erfahrung machte, dass die DDR dann in dieser Umbruchzeit, gerade des Frühjahrs 89, die Verträge nicht mehr einhielt. Das heißt, die Betriebe entließen schon die Leute. Die Perspektive auf die D-Mark war klar. Der Umbruch hin zu einer Marktwirtschaft war klar. Und wer wird zuerst entlassen? Natürlich die Schwarzen. Zumal die Betriebe dann ja auch noch zusätzliche Verpflichtungen hatten, wie es in der DDR so war. Die sollten dann auch für ihre Wohnung sollte bezahlt werden und Kitas, was Betriebe damals alles so außer der Produktion noch so machten. Und so wurden sie sehr schnell entlassen. Und schon im Mai waren mehr als 60% entlassen und standen auf dem Trockenen. Und hier ist dann Almuth Berger mit einer Delegation damals nach Maputo, nach Mosambik gefahren, um zu verhandeln. Aber das war schon die Zeit, in der die Währungsunion verhandelt wurde.
Einhaken darf, war Ihnen da schon bewusst die Dimension des Problems? Nämlich nicht nur, dass da Vertragsarbeiter sind, die entlassen wurden, die in wirtschaftliche Not geraten, sondern dass dieser schmutzige Deal, den Sie eben erklärt haben, dass der dahinter liegt und die, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren, dass die dann wirklich vor dem Nichts stehen und erfahren, dass ihre Löhne einbehalten worden sind.
Das haben wir erst später entdeckt. Denn auch diese Verträge, wir kamen ins Amt, das war im April. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, ob Almuth Berger das schon entdeckt hatte, als sie die Gespräche in Maputo geführt hat. Auf jeden Fall war aber klar, dass es hier Rechtsfragen zu klären gibt und auch, dass natürlich Gelder, die sie dann einerseits für die vorzeitige Entlassung bekommen sollten, da sollte sozusagen einen Ausgleichssummen bekommen. Dann gab es eine Verordnung im Juni, damals in der DDR-Regierung noch, die ihnen sogar das Bleiberecht zugestand für die Zeit, in der die Verträge waren. Aber sie hatten kein Auskommen, sie fanden keine Arbeit. Und sie hatten natürlich auch nicht die nötige Beratung. Sie erlebten unmittelbar auch gerade schon seit dem Herbst 89, ich habe das von Leuten auch erzählt bekommen, dass sie bei den Demonstrationen dabei waren. Und bei den Demonstrationen, die wir feiern als den Umbruch und als den Beginn von Freiheit und wegfallender Angst, dass sie dort sogar schon unmittelbar Rassismus erlebt haben und Anfeindungen und Ausgrenzungen. Und das heißt, das war von verschiedener Hinsicht für sie schwierig. Einerseits überhaupt die Akzeptanz zu finden. Zweitens wurden sie entlassen und alle ihre Rechte kannten sie nicht, weil sie die Verträge nicht kannten. Sie waren selber betrogen worden. Und als viele von ihnen dann, weil sie hilflos waren, zurückgingen, weil sie hier niemanden hatten, sind viele zurückgegangen, ohne ihre Rechte zu kennen. Erhofften, dass das Versprechen eingehalten wird, dass sie dort die zurückgelegten und vorher abgezogenen Lohnanteile bekommen und bekamen nichts und fanden das nicht. Wobei es da Unterschiede gibt. Es gibt Einzelfälle, wo dann jemand etwas bekam und das macht die Sache so undurchsichtig. Insgesamt in der großen Mehrheit bekamen sie nichts. Später hat dann nach 1990, nach der Vereinigung, die Bundesregierung dann über die Entwicklungshilfe, haben sie einige Gelder, ein paar Millionen Mark damals dahingeschoben, die aber dann irgendwo verschwunden sind, wahrscheinlich im Rahmen der Korruption. Das heißt, es ist völlig intransparent und es gibt auch keine vernünftige Forschung darüber. Und das Gefühl natürlich, von allen Seiten betrogen worden zu sein, von der DDR und dem eigenen Staat, dann, nachdem auch dort die Demokratie zumindest nominell begonnen hat in der gleichen Zeit, sind sie mit Korruption und fehlender Anerkennung konfrontiert worden. Dazu kam, wenn ich das auch noch sagen kann, die unmittelbare Erfahrung, dass in der Bevölkerung in Mosambik sie betrachtet worden als diejenigen, die sich auf die faule Haut gelegt haben, weil sie ja im schönen Europa waren in der Zeit, während dort der Bürgerkrieg tobte. Das heißt, sie hatten den Bürgerkrieg nicht erlebt.
Mad Germanes, so werden sie dort genannt.
Mad Germanes, genau.
Mad Germanes, made in Germany, aber man kann es auch als verrückte Deutsche hören, the Mad Germans, also verhöhnt jedenfalls in der
Sie wurden verhöhnt, ausgegrenzt und in ihrem eigenen Erfahrung von Unrecht nicht ernst genommen. Es fehlte, deshalb haben wir diese Arbeitsgruppe, die wir vor einigen Jahren gegründet haben, wirklich Respekt und Anerkennung genannt. Ihnen fehlte der Respekt auf allen Seiten.
Wir kommen da noch drauf. Ich würde aber gerne an einer Stelle nochmal nachhaken. Nochmal zurück 1990. Welche Rolle hat damals die Bundesregierung gespielt? Es gibt Quellen, die sagen, dass damals zwischen der letzten DDR-Regierung und Mosambik auch zum Beispiel über Schuldenerleichterungen oder Schuldenerlasse verhandelt worden sind. Aber dass der DDR-Regierung auch auf Druck oder durch Bindung der Bundesregierung in Bonn damals die Hände gebunden waren schon.
Das war genau unser Problem. Als Almuth Berger als Staatssekretärin und Ausländerbeauftragte diese Verhandlungen führte, waren ihr ganz ausdrücklich die Hände gebunden, irgendwelche finanziellen Zusagen zu machen. Und sie konnte also versuchen, das Feld zu sondieren. Dann war abgesprochen, dass im Juli 1990 eine mosambikanische Regierungsdelegation in die DDR kommt, um die Dinge weiter zu verhandeln, um dann auch hoffentlich, so war die Hoffnung, auch die Bundesregierung einzubeziehen, damit sie, die ja natürlich die Verantwortung nach der Vereinigung haben würde, dort mit in das Geschäft gleich hineinkommt. Aber das kam nicht mehr zustande. Und die Bundesregierung hat sich einfach herausgezogen. Und es war nicht möglich, obwohl es gerade von Almuth Berger ausdrücklich versucht worden ist, hier einen Passus auch in den Einigungsvertrag zu bringen, die diese Verantwortung in Kontinuität setzt und deutlich macht, hier gibt es Handlungsbedarf.
Und das können wir vielleicht auch nochmal in der Stimme von David Marcot, dem ehemaligen Vertragsarbeiter, aus unserem Zeitzeugengespräch hören. 1990, die glückliche Stunde oder vermeintlich glückliche Stunde in der deutschen Geschichte, die Wiedervereinigung, ganz anders aus der Sicht dieser ehemaligen Vertragsarbeiter. David Marcot lebte damals als Arbeiter, als Schweißer im Braunkohletagebau in einem Vertragsarbeiterwohnheim mit vietnamesischen Vertragsarbeitern, mit anderen afrikanischen Vertragsarbeitern in Hoyerswerda. Und er hat diesen Moment der deutschen Geschichte uns so geschildert.
In Hoyerswerda, das war das Erste, wir hatten Großangst gehabt, weil wir haben gemerkt, dass wir sind die Erstopfer vor dieser Revolution. Von Anfang an, wir waren immer nicht gewünscht in Hoyerswerda. Wir sind seit 1980, 81, 82 mit großen Problemen in Hoyerswerda gelebt. Große Probleme, weil die Politik damals hat nicht zugelassen, jemand zu sagen, dass gibt's Diskriminierung, gibt's Rassismus oder sowas.
Ja, das ist die Erinnerung von David Marcot. Wir haben schon darüber gesprochen, Sie haben das auch erwähnt. Es gab diese rassistischen Erfahrungen, die viele Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der DDR gemacht haben. Herr Meckel, lassen Sie uns an der Stelle vielleicht jetzt in die Gegenwart schauen, denn Sie haben es gesagt, dieses Thema ist in Vergessenheit geraten. Es ist nie richtig aufgearbeitet worden. Es ist nie wirklich anerkannt worden. Die Bundesregierung hat in parlamentarischen Anfragen immer geantwortet, man betrachtet diese Angelegenheit rechtlich als erledigt. Aber jetzt kommt Bewegung rein.
Also wir hoffen, dass Bewegung hineinkommt und deshalb bin ich sehr dankbar, dass man dieses hier öffentlich darstellen kann und dass es hoffentlich auch der neuen Opferbeauftragten Evelyn Zupke gelingt, in dem Bundestag die nötige Aufmerksamkeit zu erreichen.
Der Opferbeauftragten des Deutschen Bundestages.
So ist es, die hat sich, die ja neu im Amt ist und die sich glücklicherweise wirklich dieses Themas angenommen hat, die ein Fachgespräch geführt hat, die jetzt auch im Menschenrechtsausschuss diese Fragen mit auf den Tisch gelegt hat. Und es ist jetzt einfach Sache der Parlamentarier und auch der Bundesregierung, dieses Thema aufzunehmen, denn die Zeit drängt. Man muss sich deutlich machen, nicht nur, dass es jetzt einfach mehr als 30 Jahre hin sind, was nun schlimm genug ist, aber die Lebenserwartung in Mosambik ist ausgesprochen gering. Sie ist für Frauen ein paar Jahre über 60 und für Männer unter 60. Das heißt, die sind alle jetzt schon vom Durchschnitt her, dass ihre Lebenserwartung abläuft. Das heißt, jetzt muss dringend etwas passieren und deshalb muss es wirklich auch in dieser Legislaturperiode geschehen. Die Frage, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja die Frage der Rentenanteile. Hier gibt es ein Gutachten, das gemacht worden ist in den letzten Jahren, das wir in Auftrag gegeben haben, das im Gegensatz zur Position der Bundesregierung eben sagt, dass auch hier die Dinge offen sind. Man kann nicht einfach mit einer Zahlung, wie es dann Anfang der 90er Jahre geschehen ist, eine pauschale Zahlung, die man nach Mosambik gegeben hat, wo man dort erst angefangen hat, überhaupt so etwas wie Rentenversicherungssystem zu schaffen. Und das Geld ist verschwunden. Das hat man nicht bekommen. Diejenigen, die hier geblieben, und das ist der deutlich kleinere Teil, denen wird diese Zeit meist jedenfalls
etwa anerkannt. Etwa 2000, muss man sagen. Etwa 2000 der ehemaligen Vertragsarbeiter sind in Deutschland und die haben Rentenansprüche, die bekommen.
Und bei denen wurden diese anerkannt, bei den anderen eben nicht, weil man sagt, da hat man Geld geschickt, aber es kam nie an. Bei Polen hat man das anders gemacht übrigens. Wo Polen in kommunistischer Zeit Geld bekommen hat, damit es betroffene Gruppen betrifft, da hat man dann später das aufgegriffen, weil es dort auch nicht angekommen ist. Aber das ist eben das Problem. Die Leute in Mosambik haben keine Lobby. Und das brauchen wir und müssen wir jetzt endlich haben, dass Parlamentarier und Bundestag dies aufgreifen und dass man es nicht nach Einzelfall macht. Und das möchte ich so deutlich machen. Ich meine, hier gibt es Ansprüche, die sind ganz offensichtlich. Hier gibt es ganz offensichtliches Unrecht. Hier haben wir es mit der vergessenen letzten Opfergruppe. Ob das die letzte ist, wissen wir nicht. Aber doch eine der letzten Opfergruppen überhaupt zu tun. Und hier brauchen wir, wie ich glaube, pauschale Lösungen. Hier braucht man einen Härtefall. Hier kann man eine Stiftung gründen. Hier muss man einfach jeden, der eine bestimmte Zeit da war, und die Zeiten zumindest lassen sich nachweisen, dass man dann wirklich deutlich macht, hier gibt man pauschal Lösungen als Entschädigungen für den verloren gegangenen Lohn oder eben auch für die anerworbenen Rentenpunkte. Denn das Renten sind ja individuell. Und wer hier gearbeitet hat, hat sozusagen das Anspruch auf Rente. Da fallen sie natürlich zusätzlich in das Loch, dass DDR-Renten sowieso nicht so viel wert waren, wie im Westen durch Arbeit erworbene Rentenpunkte. Aber deshalb können wir uns jetzt nicht leisten, beziehungsweise können die Menschen sich nicht leisten, jahrelange Rechtsprozesse zu führen. Wir brauchen pauschale Lösungen für die Entschädigungen, für den abgezweigten Arbeitslohn. Wir brauchen entsprechende Lösungen, Pauschallösungen für die Rentenanteile. Und wie ich denke, braucht man so etwas wie eine Stiftung, die die ganzen gesellschaftspolitischen Dimensionen zum Thema macht. Also die Frage der Bildung etwa, dass man es beschweißt, dass man Kontakte schafft, dass man menschliche Kontakte ermöglicht und auch die Familienzusammenführung. Hier gibt es ja natürlich, wo junge Menschen zusammen sind, entstanden Liebesbeziehungen, entstanden sogar nicht nur Beziehungen, manche auch heiraten und es entstanden Kinder. Viele von ihnen sind dann Hals über Kopf mussten weg, oft sind die Kontakte verloren gegangen und man sucht die Kinder, sie hatten aber nie Geld und heute gibt es noch Tausende, die wissen, da ist wahrscheinlich ein Kind, manchmal weiß man es ja auch nicht und ist schon vorher gegangen. Das heißt, solche Dinge zu ermöglichen, mit humanitären Lösungen empathisch zu sein, dieser Opfergruppe, ihnen Respekt zu zeigen, das Unrecht als Unrecht anzuerkennen, das ist es, was in dieser Legislaturperiode geschafft werden muss und mit dem man diesen Menschen ihre Würde wiedergibt.
Also es geht um mehr als Geld, sagen Sie, und Sie haben es schon gesagt, Stiftung könnte ein Modell sein. Sie haben eben erwähnt, im Bundestag, der Menschenrechtsausschuss hat sich damit beschäftigt, die SED-Opferbeauftragte des Bundestages hat sich dieses Themas jetzt angenommen. Welche Reaktionen nehmen Sie da sonst in der Politik wahr oder nehmen Sie da schon im Augenblick neue Reaktionen wahr, die Sie in den letzten Jahren nicht gehört haben?
Also überhaupt hat man etwas an Reaktionen bekommen in den letzten Jahren, seit wir 2019 eine Tagung gemacht haben, wo auch eine ganze Reihe von Betroffenen da war, wo wir eine Arbeitsgruppe geschaffen haben, zivilrechtliche Arbeitsgruppe sozusagen informell, um das ins Bewusstsein zu bringen. Und da ist inzwischen durchaus einiges passiert. Es gibt eine Website darüber. Das heißt, wir versuchen es in die Öffentlichkeit zu bringen. Und jeden einzelnen Politiker, den man anspricht, da erlebt man Empathie. Aber was fehlt, ist sowohl von den Fraktionen als auch von Seiten der Bundesregierung eine notwendige Initiative. Und die braucht es jetzt dringend.
Danke, Markus Meckel. Und Sie sehen, spät, aber vielleicht nicht zu spät, zeigen diese Bemühungen, an denen Sie auch teilgenommen haben, jetzt Erfolge. Es gibt eine neue Aufmerksamkeit. Und vielleicht lassen wir das letzte Wort in dieser Kulturfragensendung David Marco, dem ehemaligen Vertragsarbeiter, der jetzt wieder in Maputo in Mosambik lebt und vor kurzem hier an dieser Stelle bei uns im Hauptstadtstudio saß.
Die haben vielleicht damals gedacht, dass wir werden das nie irgendwie erfahren, dass was wir hier in ehemaligen DDR machen oder in Deutschland machen, war ein Betrug. Die haben so gedacht, aber die Zeit hat uns als Meister schon gelehrt. Und wir haben jetzt die Hoffnung, dass irgendwann mal, was uns zusteht, in der Hand kommt.
David Makuas Maputo in Mosambik. Das Gespräch, habe ich es eben erwähnt, können Sie in unserer Audiothek nachhören, in der Senderei Zeitzeugen im Gespräch im Deutschlandfunk. An dieser Stelle Ihnen, lieber Markus Meckel, vielen Dank für Ihre Zeit hier bei uns.
Sehr gerne, Dietchen.